Was sind eigentlich Stärken im Job im Unterschied zu Kompetenzen, zu Erfahrungen, zu Skills? Wie kann ich als Führungskraft Stärken erkennen, anerkennen, würdigen, aber auch auf die Straße bringen, helfen bei mir selbst, bei meinen Mitarbeitenden? Darum geht es in meinem Online-Impulstag Stärkenorientiert führen für Personaler, für Führungskräfte am 15.05.25. Schau auf positiv-führen.com/termine zu Infos und Anmeldungen oder auf Social Media oder hier in den Shownotes. Ich freue mich total, wenn du dabei bist.
Überall haben wir irgendwie die Nebenwirkungszettel, aber beim Thema Macht halt gar nicht. Und das finde ich wichtig, Aufklärung. Kritisches Umfeld ist enorm wichtig. Und dann, glaube ich, ist es wichtig, dass man auch irgendwie akzeptiert, dass Macht überall ist. Also, dass das was Allgegenwärtiges ist, dass auch Mitarbeitende Macht haben und gut oder schlecht mit ihrer Macht umgehen können. Dass das also nichts ist, was einfach nur wenige Einzelne betrifft, sondern dass wir eigentlich in jeder sozialen Interaktion, auch wir beide gerade, irgendwie das Thema Macht auch mit dabei haben. Und dann ist Transparenz wichtig.
Wie viel Macht hast du als Führungskraft in deiner aktuellen Rolle? Wie viel Macht und Einfluss willst du haben? Was machst du mit dieser Macht und was macht die Macht mit dir? Ich würde sagen, es macht Sinn, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, denn viel zu wenige machen das. Grüß dich, hoi, hallo, moin, moin oder was auch immer du da sagst bei dir zu Positiv führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Für alle, die mehr aus sich, ihrem Job und ihrem Team herausholen wollen, schön, dass du dabei bist. Ich will dir Monat für Monat praktische Tools, inspirierende Geschichten, kluge Köpfe und wertvolles Wissen aus der Welt der positiven Psychologie und von Positive Leadership vorstellen. Mein Ziel, dich zu inspirieren, dich zu motivieren, damit du deine Führungsrolle mit noch mehr Leichtigkeit, Freude und Erfolg ausfüllen kannst. Ja, und in dieser Episode geht es um, wie gesagt, Macht. Ich spreche darüber mit Professor Dr. Carsten Schermuly. Wenn ich euch genau sagen will, was Carsten macht, dann wird es jetzt ein ziemlich langer Satz, aber ich versuch's mal. Carsten Schermuly ist Diplompsychologe, Professor für Wirtschaftspsychologie und geschäftsführender Direktor des Instituts für New Work and Coaching an der SRH Berlin University of Applied Sciences. Da habe ich ihn auch getroffen, in total schicken, New Workigen Räumen mitten im echten und ehrlichen Neukölln. Und das passt auch irgendwie total super, denn Carsten Schermuly forscht zu New Work und Coaching und Empowerment. Da steckt das Wort Power, also Macht, ja gleich mit drin. Für seine Forschung wurde er mit Preisen ausgezeichnet, wie zum Beispiel von der Henley Business School, der Harvard Medical School oder dem European Journal of Work and Organizational Psychology. Aber das war es jetzt auch wieder mit dem amtlichen Teil, weil Carsten ist, und das wirst du gleich hören, hoffentlich, und merken, kein langweiliger, trockener Datenfresser, sondern er kann seine Forschung auch sehr anschaulich und an Beispielen entlang erzählen und erklären. Er hat ein Buch geschrieben, ein tolles, ein lesenswertes Buch, erschienen bei Haufe. Es heißt Die Psychologie der Macht, und auch das wirst du gleich hören. Wir reden beim Thema Macht natürlich viel darüber, was in unserer Welt da draußen gerade los ist, wie sich Macht in den ganz großen Blöcken auch verschiebt. Ich habe Carsten im März 2025 getroffen. Das heißt, wenn du diese Episode hörst, hat sich vielleicht schon wieder vieles da draußen verändert, umgedreht, so ist es in dieser Zeit. Aber alles, was Carsten Schermuly über Macht erzählt, ist und bleibt spannend und gilt unabhängig davon, wer gerade wo an der Regierung ist. Wie Macht uns und unser Zusammenleben prägt, das hat Carsten mit den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Werkzeugen erforscht. Und er hat Beispiele dabei vom Sozialleben der Perlhühner in Afrika bis hin zu römischen Feldherren. Und mit denen steigen wir auch gleich zum Anfang auf den Wagen. Carsten, du bist ja schließlich Professor für Wirtschaftspsychologie, also können wir diesen Podcast ja auch ruhig mal auf Latein starten. Respice post te hominem te esse memento heißt und bedeutet was? Jetzt gerne auf Deutsch.
Also, es gab tatsächlich Triumphzüge, als es die Römische Republik noch gab. Und dort hatte man schon so gewisse Ideen, was Macht mit Menschen machen könnte. Und der Triumphator, also der erfolgreiche Feldherr, hat auf seinem Wagen gestanden. Da war aber noch eine zusätzliche Person. Und diese zusätzliche Person hat diesen Satz ausgesprochen. Das war ein Staatssklave, also wirklich jemand aus der untersten Schicht, der von hinten ständig gerufen hat, als die Menschen dem Triumphator zugejubelt haben, bedenke, du bist nur ein Mensch, du bist sterblich. Und das fand ich ein sehr, sehr spannendes Element in der römischen Kultur, wurde aber dann tatsächlich abgeschafft, als die römische Republik monarchisch wurde und es einen Imperator gab. Das fanden nämlich die Kaiser sehr gefährlich, dass man da noch irgendwen anders sozusagen zum Triumphator erhebt und durch die Gassen und Straßen von Rom fahren lässt. Dann war das eher nur noch selten und eher von den Kaisern dann selbst praktiziert.
Was hat dieser Satz, steht auf Seite 188 in deinem spannenden, tollen neuen Buch, was hat dieser Satz zu tun mit Führung von heute? Warum sollte sich eine Führungskraft mit diesem Satz beschäftigen, aus deiner Sicht?
Ja, Macht hat Nebenwirkungen, leider auch Nebenwirkungen, die relativ schnell einsetzen. Und ich glaube, diese Selbstreflexionsfähigkeit, dass man sich selbst auch noch in die Seele blickt und schaut, wie Macht einen verändert in gewissen Verhaltensweisen. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Und darin steckt ja auch in dieser Metapher oder in diesem Bild des Staatssklaven, dass es da jemanden gibt, der einem auch, wenn man großen Erfolg hat, auch wenn man dann viele Machtressourcen hat, nochmal die Meinung sagt beziehungsweise sagen darf. Das war natürlich hier eine rituelle Geschichte, aber das finde ich ist eine extrem wichtige Ressource für Menschen, die mächtig sind, die mächtig werden, dass sie sich ein kritisches Umfeld erhalten. Menschen, die nicht abhängig von einem sind, die man nicht bezahlt, die nicht einen Posten von einem haben können und wollen und die einem ab und zu nochmal sagen, ey Carsten, du redest heute irgendwie anders über deine Studenten, als du das vor 5 Jahren gemacht hast. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Ressource für die Selbstreflexion und den guten Umgang mit Macht.
Vom römischen Sklaven zum Geierperlhuhn. Was können Manager von Geierperlhühnern lernen? Beziehungsweise von der Forschung über sie?
Sehr viel. Es gibt so eine Forschungslinie in Afrika vom Max-Planck-Institut. Da haben sie verschiedene Futterstellen für diese Geierperlhühner angelegt. Und die Geierperlhühner haben ein Problem, die sind sehr bunt. Und das ist tatsächlich ja sehr auffällig, wenn die durch die Savanne laufen. Und sie werden sehr gerne von Leoparden gefressen. Der einzige Schutz ist eigentlich die Gruppe. Also wenn die sich gemeinsam bewegen, dann funktioniert das ganz gut mit dem Überleben. Und die Futterstellen wurden ausgelegt. Dann hat man sich angeschaut, wie die Hühnerbosse, die Hühnerchefin mit dieser Situation umgehen. Und wenn die zu egoistisch waren, also wenn die ihre Macht ein Stück weit auch missbraucht haben, wenn sie die anderen nicht haben adäquat mitfressen lassen, dann haben die statusniedrigeren Hühner sich organisiert. Die haben angefangen, auf einmal weiter zu ziehen, haben sich untereinander koordiniert und auf einmal war der oder diejenige, die eben noch so mächtig war, auf einmal alleine und war schutzlos und war ja den Leoparden dann auch so ausgesetzt, dass dann ein neues Verhalten eingesetzt hat und der Hühnerboss dann hinterhergerannt ist und irgendwie versucht hat, dann auch wieder in die Gruppe hineinzukommen. Und das zeigt, dass Macht was Dynamisches ist, dass Macht nicht auf ewig in Stein gemeißelt ist, dass Macht Grenzen braucht und vor allem auch, dass sich das sehr schnell verändern kann. Also wer heute mächtig ist, muss nicht unbedingt morgen mächtig sein. Und Menschen, die weniger mächtig sind, machen andere Menschen mächtig mit ihrer Gefolgschaft, können diese Gefolgschaft aber auch entziehen.
Also Macht als was Hochsoziales, was aber gleichzeitig auch eine biologische Komponente offenbar zu haben scheint. Egal wie nah oder wie fern wir genetisch von den Geierperlhühnern sind, scheint es da eine Konstante zu geben. Definier doch gerne mal Macht.
Ja. Und wenn du willst, darfst du auch zwei Definitionen nutzen,
aber nee, ich keine 17.
Ja. Ich mache eher die psychologische, die sich ja so auf Ressourcen fokussiert und macht es dann existent, wenn ein asymmetrisches Verhältnis von Ressourcen da ist, von wertgeschätzten Ressourcen da ist und sozusagen der Mächtige dann mit diesen Ressourcen, die asymmetrisch verteilt sind und die wertgeschätzt werden, auf das Verhalten und das Erleben von jemand anderen ja einwirken kann. Das bedeutet, ich habe etwas, was jemand anderes nicht hat, zum Beispiel Expertise oder Geld, Belohnungsmacht oder gegebenenfalls, ich kann jemandem was wegnehmen oder was auch immer. Und da haben wir eine Asymmetrie, das heißt, der eine hat das oder die eine, der oder die andere nicht. Und es muss wertgeschätzt werden. Und das ist auch wieder jetzt diese Dynamik, was sich sehr schnell verändern kann. Also der Chef denkt, Mensch, ich habe jetzt hier eine tolle Stelle und ich möchte, dass die besetzt wird und möchte irgendwie die Kolleginnen und Kollegen jetzt antreiben, dass sie sich besonders anstrengen, um diese Stelle zu bekommen und wirke mit dieser Machtressource auf die Menschen in meinem Umfeld ein, versuche das. Aber vielleicht haben die Leute gar keinen Bock auf die Stelle. Also vielleicht ist es so, dass sie sagen, nee, ist ja viel mehr Arbeit und habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und auf einmal wird das dynamisch, da wechselt das und auf einmal merkt der Chef oder die Chefin, oje mine, wenn ich die jetzt nicht besetzt bekomme, die Stelle muss ja die Arbeit vielleicht selbst machen oder habe andere Probleme und schon habe ich ein anderes Machtverhältnis. Was wir beispielsweise auch momentan häufig in den Auswahlgesprächen sehen, gerade auch wenn jüngere Generationen in den Auswahlgesprächen sind, die sind nicht anders von der Motivlage. Das wissen wir heutzutage relativ gut, dass die älteren Menschen, als sie jung waren, ähnliche Motivausprägungen hatten, aber sie treten einfach anders auf, weil sie sich in einer mächtigeren Position fühlen, als wir uns vielleicht früher gefühlt haben, weil sie halt seltener sind und weil sie Ressourcen haben, weil sie eine Expertise haben, ein IT-Studium oder was auch immer, was sie dann einbringen können. Und dann läuft so ein Auswahlgespräch anders ab. Und dann benenne ich vielleicht auch meine Bedürfnisse anders, als das vielleicht Menschen vor 20 oder 25 Jahren in einem Auswahlgespräch getan haben.
Macht qua Mangel sozusagen auch.
Genau, immer dann, wenn, ja genau, es nicht gleich verteilt ist oder vielleicht auch nicht jeder genug davon hat, dann wird Macht existent und vor allem wirksam. Aber erstmal ist das ein neutrales Einwirkungspotenzial, also es ist jetzt nicht irgendwie gut oder schlecht und ich kann je nach Intention auch tolle Sachen im Sinne der Gemeinschaft mit Macht machen und mit diesem Einwirkungspotenzial, ich kann es aber auch, ja, zu egoistischen Zielen einsetzen.
Wenn wir noch mal eins größer gehen, ich habe ja den Eindruck, ich komme gar nicht daran vorbei, wenn ich morgens die Zeitung aufschlage oder Deutschlandfunk höre oder was auch immer, irgendwie über Nacht, über Macht nachzudenken, wo es vielleicht über Nacht auch wieder eine neue Machtdemonstration gab.
Ja.
Zölle hier, Demütigung Zelensky dort, aber auch so der Wunsch, neulich gab es im Handelsblatt eine Debatte, Schluss mit den schönen Wetterkapitänen. Ja, wir brauchen wieder irgendwie so die autoritäre Macht. Erlebst du das auch? Und was hat das zu tun, vielleicht auch gerade mit diesen sehr disruptiven Zeiten auf vielen Ebenen, die ja viele als solche erleben?
Ja, also wir erleben schon derzeit, dass vieles unsicher ist, dass wir diese sogenannte VUCA-Welt haben mit viel Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität. Ich bin auch immer wieder überrascht, wenn ich morgens aufwache, was dann schon wieder alles passiert ist und wie dann sich auch die Zeitgeschichte und die politische Landschaft auch wieder verändert hat innerhalb von wenigen Stunden. Gleichzeitig sind wir wirtschaftlich unter Druck, auch die amerikanische Wirtschaft mittlerweile. Es gibt Konkurrenz aus China und das führt zu Gefühlen von Unsicherheiten und das führt zu Gefühlen von Angst. Und das wissen wir eigentlich relativ gut aus der Sozialpsychologie, dass Angst, Unsicherheit erleben, ein guter Prädiktor für zwei Aspekte ist. Zum einen wird autoritäre Führung eher akzeptiert, also die Leute sind eher geneigt dazu, wenn sie sich verängstigt und unsicher fühlen, dann die Verantwortung dann auch an den einen wiederzugeben, also meistens den Mann, das heißt die heroisch autoritäre Führung wird eher akzeptiert. Und der zweite Effekt ist, es ist halt gleichzeitig auch eher erleichtert von der Verhaltenserleichterung, dass Leute das auch tun. Also wenn man in Experimenten so eine Gruppe unter Stress setzt und sagt, okay, ihr habt jetzt doch nicht mehr eine Stunde Zeit, sondern nur eine halbe Stunde für die Problembearbeitung, dann wird dann auch viel, viel eher autoritär dann gehandelt. Und das Bedürfnis mag okay sein, die autoritäre Führung in ihren langfristigen Konsequenzen ist aber für soziale Einheiten einfach katastrophal. Also wir wissen, dass das ganz, ganz viele negative Effekte hat. Also zum einen erstmal, wenn ich die Macht abgebe an einen, der autoritär denkt und handelt, dann kriege ich sie meistens auch nicht mehr so schnell zurück oder muss mich da auch stark darum bemühen oder vielleicht auch darum kämpfen. Und das andere ist, dass Menschen langfristig auf autoritäre Führung, wenn sie die Verantwortung abdelegieren, wenn sie sagen, mach du das für mich, und dann ist es der eine, der dann alles vorgibt und der autoritär auch kontrolliert und vorgeht, dann haben wir eher Situationen, wo Menschen hilflos werden. Also wo sie sich nicht proaktiv in so einer unsicheren Welt vielleicht um die Probleme kümmern, sondern relativ lange warten, weil sie denken, naja, das wird ja für mich erledigt. Neben der Hilflosigkeit ist der Informationsaustausch sehr gestört in der autoritären Führung. Das heißt, wir haben mehr von diesen sogenannten Informationspathologien. Also Wissen, was eigentlich produziert werden könnte, wird nicht produziert. Die Menschen sind weniger kreativ. Informationen werden eingefärbt, sodass sie halt zur Meinung des autoritären Führers passen. Und das sind ganz, ganz viele Effekte, die dann zum Schluss eigentlich die Informationselaboration dann behindern. Also dass Menschen gut Entscheidungen treffen, weise Informationen abwägen und dann vielleicht die günstigste Entscheidung auswählen. Und das führt natürlich langfristig passive Menschen, die nicht günstig Wissen austauschen, die nicht kreativ sind. Das führt halt langfristig dazu, dass eher die Unsicherheit wieder zunimmt, weil die Komplexität halt zunimmt. Also die Situation wird dadurch nicht einfacher, sondern herausfordernder, und das ist wie so ein Teufelskreis, und dann wird das wieder ausgelöst und dann wird die autoritäre Führung teilweise noch mehr gewünscht, und das ist etwas, wo wir wirklich aufpassen müssen, dass wir uns nicht in diesen Teufelskreis begeben.
Wie immer in diesem Podcast, auch in dieser Episode ein paar Fill-ins, also Gedanken, die mir vor, während oder nach dem Gespräch gekommen sind. Diese autoritäre Verlockung, spürst du die auch? Entweder bei deinen Vorgesetzten, bei deinen Führungskräften, die über dir stehen, dass vielleicht deine Chefin, dein Chef oder auch deine Mitarbeiterinnen plötzlich harte, klare Ansagen machen oder wollen, weil die Zeiten so unklar sind. Und dass sie vielleicht auch von dir als Führungskraft wiederum genauso verlangen, autoritärer in deinem Bereich zu führen. Ich erlebe das ganz häufig in diesen Zeiten, und das geht natürlich mit dem Konzept von Empowerment, also von ermächtigendem, ermutigendem, zutrauendem Führen, eigentlich so gar nicht einher. Weil da geht es ja darum, dass die Mitarbeitenden mehr Eigenverantwortung übernehmen, unternehmerischer denken, ihre eigene Expertise einbringen, ihre Nähe zum Produkt, zum Kunden auf die Straße bringen, etwas ausprobieren und wagen dürfen. Was wir jetzt gerade im Frühjahr 2025 und auch schon seit einigen Zeiten in der globalen Wirtschaft erleben, das ist natürlich genau häufig zumindest das Gegenteil. Da heißt es dann, alle ab, zurück ins Büro, Schluss mit Kuschelkurs. Da werden auch viele tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zumindest bei den Großkonzernen, gekündigt. Tja, und das macht natürlich diejenigen, die nicht oder noch nicht von einer Kündigungswelle betroffen sind, nicht wirklich mutiger oder selbstbewusster. Also, Macht ist nicht gleich Macht. Und das Buch von Carsten Schermuly, Links dazu gibt es wie immer in den Shownotes, lohnt auch deshalb die Lektüre, weil es unterscheidet zwischen unterschiedlichen Ausprägungen von Macht und sowohl die dunkle Seite als auch die helle Seite von Macht aufzeigt, Macht aus der Schmuddelecke zu holen versucht, wie Carsten Schermuly selbst so schön sagt. Du wirbst ja auch für Macht in deinem Buch, beziehungsweise für bestimmte positive Effekte, die Macht haben kann, auch gerade in der Arbeitswelt. Nämlich?
Naja, ich kann mit Macht, wenn ich sie für die Gemeinschaft einsetze, Transformationen befördern. Also wenn das gut geklärt ist, manchmal auch unter Zuhilfenahme der Expertise Macht oder unter Zuhilfenahme der charismatischen Macht, können halt soziale Systeme sich auch auf eine Reise begeben und sich auch verändern. Das ist was Schönes und das ist auch was Gutes, dass man sich auch immer wieder der Umwelt neu anpasst. Und da kann Macht sehr hilfreich sein. Wir wissen, wenn man Macht zu Einfluss werden lässt, also wenn man wirklich das zu einem Potenzial werden lässt, wo man wirksam wird, wo man was beeinflussen kann, wenn man das paart gleichzeitig mit dem Sinn erleben, mit dem Erleben von Kompetenz, mit dem Erleben von Selbstbestimmung, und das ergibt zusammen dieses Gefühl von Empowerment, dass das sehr viele positive Konsequenzen hat. Also dieses psychologische Empowerment ist mit mehr Arbeitszufriedenheit assoziiert, mit stärkerer Bindung an das Unternehmen. Die Menschen sind weniger krank. Es ist deutlich stärker auch der Wunsch, erst später in Rente zu gehen. Die Leistung profitiert, das Innovationsverhalten profitiert. Also da sind sehr, sehr viele positive Effekte da. Da wird aber die Macht zu Einfluss, also zu ich ermächtige mich, aber ich ermächtige auch andere. Also ich lasse auch Menschen neben mir wachsen. Also ich versuche, den Doktorand oder den Doktorand besser zu machen, ihn zu ermächtigen, ihm oder ihr Verantwortung zu übertragen. Und dann wird vielleicht die Kollegin oder der Kollege auch irgendwann kompetenter, mächtiger als ich selbst. Und das kann was ganz, ganz Schönes sein, auch Menschen wachsen zu sehen und diese pure Machtausübung, diese vielen negativen Effekte auch hat, da scheint mir so ein bisschen, wenn das zu Empowerment wird, da scheinen so ein bisschen die Zacken gebrochen zu sein.
Mein Eindruck ist, wenn wir jetzt mal ganz binär unterscheiden zwischen männlichen Führungskräften und weiblichen Führungskräften, dass sich weibliche Führungskräfte mit diesem Konzept von Einfluss, von Impact, die Leute mitnehmen, Sinn vermitteln und so, eigentlich viel leichter tun als im Durchschnitt männliche Führungskräfte, aber dass gleichzeitig Männer zu Macht in allen Facetten vielleicht auch viel eher und viel leichter Ja sagen. Was sagen die Daten dazu?
Also die Daten sagen erstmal, dass der beste Prädiktor ja, in Deutschland, aber auch in vielen anderen Nationen, um an die Macht zu kommen in Organisationen, ist Männlichkeit. Also wenn ich männlich bin, dann ist das deutlich einfacher. Wir sind immer noch bei Zahlen von 2, 3, 4% der Aufsichtsratsvorsitzenden, die weiblich sind. Bei den Vorständen machen die Unternehmen in der Regel genauso viel, wie sie müssen. Ne? Also was die Gesetzgebung dann auch von ihnen verlangt. Und dann kriegen die Frauen halt, wenn sie im Vorstand sind, den Personalvorstandsposten, weil sie halt irgendwie so gut mit Menschen können. Und das finde ich ganz schön krass, weil wenn man in die Empirie reinschaut, in die großen Meta-Analysen, wenn sich Menschen so treffen, in einem Labor, in einer Gruppendiskussion, miteinander sprechen, sich kennenlernen und dann tatsächlich Macht verteilt wird und gefragt wird, wer soll jetzt hier die Führung, wer soll die Macht übernehmen, da gibt es diesen Effekt kaum, also der ist gar nicht dolle stark ausgeprägt. Er geht fast vollständig weg in dem Moment, wenn die Leute etwas länger miteinander diskutieren. Also wenn sie länger als 20 Minuten Zeit haben, sich dann auch kennenzulernen. Oder wenn komplexere Aufgaben zu bearbeiten sind. Dann haben wir diese Diskriminierung gar nicht mehr oder kaum noch. Und das finde ich so krass, dass wir auf der einen Seite im Labor, wenn die Leute zusammenkommen, kaum Diskriminierung nachweisen können, aber in der Praxis ist sie halt so krass evident. Und das hat was mit Machtstrukturen zu tun, die in Organisationen, in der Praxis vorherrschend sind. Und das hat was mit den Kriterien auch zu tun, mit denen Mächtige ausgewählt werden. Und das ist immer noch so, dass je höher die Hierarchiestufe ist, desto unsystematischer, unstrukturierter werden eigentlich Menschen ausgewählt. Da wird auch gar keine Machtdiagnostik betrieben, dass man sich anschaut, wie geht jemand mit Macht um. Und da es so unstrukturiert ist, kommen halt so diese banalen Kriterien dann zum Tragen. Und ein guter Prädiktor ist Netzwerkarbeit. Also weiterhin einer der besten Prädiktoren, um vorherzusagen, wer steigt jetzt schnell auf. Das sind die Menschen, die eher weniger Zeit mit ihrem Team verbringen, also sich weniger um HR-Management, um Konfliktmanagement, um Kommunikation im Team kümmern, was eigentlich die Führungsaufgabe wäre, sondern die interne Netzwerkarbeit betreiben, die also 40, 50, 60% der Arbeitszeit sich damit auch beschäftigen, andere in Organisationen kennenzulernen, Mittagessen zu gehen, das Büro möglichst nah am Chef zu haben, mit anderen Kolleginnen und Kollegen irgendwelche Arbeitsgruppen bilden, mit Buddies, sodass man sich auch irgendwie kennenlernt und gegenseitig stützt. Und das ist weiterhin in hierarchischen Organisationen sehr, sehr erfolgreich. Hat aber jetzt nicht unbedingt damit zu tun, dass dann die Besten sich durchsetzen. Setzen sich halt die dann durch, die besonders viel Zeit für diese Netzwerkarbeit haben, was Frauen in Teilzeit beispielsweise gar nicht können, sondern die arbeiten effektiv bis zum Beispiel 14 Uhr, dann sind die raus. Habe ich nicht noch Zeit, golfen zu gehen und irgendwie lange Mittagessen zu gehen. Und ja, das ist eine Herausforderung in dieser unstrukturierten Art und Weise. Und dann kommen halt diese banalen Kriterien und auch Extraversion als Prädiktor dann ins Spiel.
In der empowerment-orientierten Führung steht ja Macht praktisch schon mit drin. Dieses Konzept, was du sehr beforscht, aber auch predigst. Ja. Erklär mal diese sechs Facetten, diese sechs Bausteine, diese sechs Strategien sind es ja letzten Endes auch, oder? Verhaltensweisen.
Es sind sehr klare Verhaltensweisen. Also das ist jetzt nicht ein Führungsstil, zu dem man irgendwie geboren sein müsste. Also das ist etwas, was man erlernen kann. Und der Unterschied jetzt zur transformationalen oder zur charismatischen Führung ist, dass das Thema Macht da drinsteckt beim Thema Empowerment. Und in der charismatischen Führung ist überhaupt nicht angelegt, dass der Charismatiker oder die Charismatikerin die Macht irgendwie abgibt, sondern die bleibt halt die ganze Zeit bei der Person. Ja, und das hat relativ viele auch Herausforderungen für Teams, beispielsweise auch wenn der Charismatiker oder die Charismatikerin das Team verlässt. Bei der empowerment-orientierten Führung haben wir verschiedene Facetten und verschiedene Dimensionen. Eine Dimension ist tatsächlich die Ermächtigung, dass ich versuche, andere Menschen dann auch mit Macht zu versorgen, mit Verantwortung.
Das muss delegieren, abgeben.
Genau, das muss natürlich auf der anderen Seite auch angenommen werden. Können wir gleich nochmal drüber reden. Das ist so die erste Möglichkeit und Verhaltensweise. Das geht auch einher mit Entbürokratisierung, dass ich versuche, auch da meine Leute zu ermächtigen, indem ich im Team auch aufpasse, dass die Bürokratie nicht zu stark wird, dass die Regel und der Regeldruck nicht zu hoch wird. Dann haben wir die Partizipation als ein wichtiges Element, dass ich versuche, Menschen zu involvieren in Entscheidungen. Da gibt es natürlich verschiedene Partizipationsgrade. Der unterste Partizipationsgrad ist, dass ich Menschen informiere. Die nächste Stufe ist, dass ich mir Informationen einhole und dann alleine entscheide. Dann kommt irgendwann die gemeinsame Entscheidung, das Vetorecht oder auch vielleicht die volle Autonomie fürs Team ohne mich als Führungskraft. Und dann schaue ich als Führungskraft, welcher Partizipationsgrad passt jetzt eigentlich zur Situation und auch zu meinem Team, ein bisschen vielleicht auch vom Reifegrad abhängig. Sinnstiftung ist was Wichtiges, also dass ich versuche, auch dabei zu helfen, dass wir sinnvolle Aufgaben im Team haben, dass ich auch eine Antwort habe, wenn wir keine sinnvollen Aufgaben jetzt an der Stelle arbeiten und bearbeiten müssen, aber sie müssen doch irgendwie gemacht werden, dass ich auch helfe, dass die Leute eine attraktive Tätigkeit von der Sinnperspektive bekommen und ja, dass ich halt langfristig vielleicht auch eine Zukunftsvision da für das Team und für meine Leute gemeinsam mit den Leuten entwickeln. Das ist wiederum der Unterschied jetzt hier bei der Sinnstiftung. Ja, das ist schon ein bisschen ähnlich zur transformationalen Führung, aber es ist halt eine Sinnstiftung und eine Vision, die gemeinsam entwickelt wird und nicht hier, das ist meine Vision und ich überzeuge euch davon, sondern wir entwickeln das gemeinsam.
Macht, Teilhabe, Sinnstiftung,
genau,
sind die ersten drei. Und dann
haben wir die Kompetenzentwicklung, also dass ich das nicht an den HR-Bereich irgendwie abdelegiere und irgendwie sage, hey, das ist eure Arbeit, sondern ich bin dafür auch verantwortlich, dass wir das hinbekommen. Und ein ganz wichtiges Element ist auch das Vorbildverhalten. Ja, so dass ich tatsächlich ich sag mal, die Standards, die ich einfordere, bei anderen auch selbst vorlebe und da authentisch bin. Und der letzte, dann haben wir die sechs zusammen, das ist die individuelle Berücksichtigung. Das ist etwas, was in ganz vielen anderen Führungsstilen da ist und dabei ist und das ist auch gut so, aber das empowert auch Menschen, wenn ich individuell sie wahrnehme und die nicht wahrnehme als eine große, anonyme Masse, sondern individuell auf die Leute eingehe, dass ich mir Zeit nehme auch für Führung, dass ich mir für die individuellen Perspektiven der Menschen Zeit nehme, dass ich auch einfach mal banale Sachen wirklich auf E-Mails antworte, wenn mich jemand anschreibt und das nicht ignoriere und wirklich versuche, die Menschen persönlich kennenzulernen und auch in ihren Kompetenzen, Bedürfnissen persönlich zu spiegeln.
Ich setze mich ja viel mit dem Permalead-Konzept
auseinander. Gar nicht weit auseinander.
Genau, und ich sehe da auch viele Parallelen. Und ich sehe zwei oder eigentlich drei Unterschiede, genau. Dass natürlich die empowerment-orientierte Führung das Thema Macht auch wirklich thematisiert und explizit auf dem Schirm hat. Zweitens das Thema positive Emotionen von Gelassenheit über Inspiration bis hin auch Humor, Leichtigkeit und sowas, was ja Permalied sozusagen explizit auch in den Fokus nimmt. Und die dritte Komponente oder der dritte Unterschied als eine Komponente im Permalied-Modell, das Relationship-Thema, ja, also sozusagen inwiefern trage ich als Führungskraft aktiv auch zu guten sozialen Beziehungen zwischen mir und den Geführten bei, aber auch im Team, gerade vielleicht auch in so remoten Kontexten. Ist es aus deiner Sicht sowieso drin irgendwie in der empowerment-orientierten Führung oder ist es nicht so relevant oder wären es Kandidaten für Erweiterung?
Wir haben einmal eine Studie gemacht, wo wir nachweisen konnten, dass das eigene Empowerment-Erleben ansteckend ist. Also wenn ich als Führungskraft selbst Sinn erlebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das auch die Kolleginnen und Kollegen eher haben. Und was wir nachweisen konnten, ist, dass diese positive Ansteckung bei positiver Beziehungsqualität stärker und besser funktioniert. Also wenn Vertrauen da ist, dann wirkt Macht beispielsweise weniger bedrohlich, sondern es wirkt eher attraktiv dann in dem Moment. Und das Explizite der Macht ist tatsächlich ein Unterschied, mit der Konsequenz aber, dass da die Herausforderung auch in der Beziehung kommt. Und die Herausforderung ist tatsächlich auf der anderen Seite, muss ja jemand sein, der die Macht auch haben will. Also ich ermächtige Menschen und sage, okay, du machst jetzt tatsächlich die Verhandlung alleine, ich habe dir geholfen, wir haben es vorbereitet, aber ich möchte, dass du das langfristig hinkriegst. Da haben wir solche Vertrauensexperimente mal gemacht in Supermärkten bei der Geschäftsführung und haben so Vertrauensexperimente dann hergestellt, dass dann die letzte Phase der Verhandlung, beispielsweise der Weinverhandlung, dann der Kollege gemacht hat, sodass die Führungskräfte auch wieder mehr Zeit für andere Aufgaben haben. Und das ist etwas, was nicht jedem leicht fällt, auf der Seite der Führungskräfte, also wirklich da die Kontrolle auch abzugeben. Aber auf der anderen Seite muss jemand wirklich die Kontrolle und die Macht auch haben wollen. Und da kommen wir mit diesem Führungsstil in Schwierigkeiten, wenn das nicht auf der anderen Seite auch empfangen wird. Und da würde ich bei der empowerment-orientierten Führung auch immer aufpassen, habe ich denn überhaupt die Kolleginnen und Kollegen in dem Team, wo das denn Sinn macht? Und es ist nicht, ich muss immer nett sein. Und es ist nicht, wir haben immer die positive Beziehung im Blick. Nee, das kann auch zu einer Beziehungsspannung führen, wenn ich sage, ich übertrage dir jetzt Verantwortung. Ich versuche dir auch da behilflich zu sein. Ich stärke dich in deinen Kompetenzen. Aber das ist jetzt deine Verantwortung, deine Aufgabe. Und in Verantwortung steckt dieser schöne Begriff Antwort drin. Das heißt, die Antworten kommen dann auch von dir. Und das ist etwas, was wir auch heute wissen, dass das ein dynamisches Verhältnis ist, dass das so eine Co-Kreation ist, dass das reziprok ist, dass sogar die Mitarbeitenden ihre Führungskräfte mit beeinflussen damit, wie stark haben sie Bock auf Empowerment. Das kann nämlich wirklich dazu führen, dass die Leute dann wieder langfristig transaktional führen. Wenn sie also merken, okay, der Kollege hat gar keinen Sinn erleben in dem Job. Der möchte keinen Einfluss haben und in den Kompetenzen möchte er sich auch nicht entwickeln. Der möchte nicht selbstständige Entscheidungen treffen.
Davon gehen wir oft ziemlich selbstverständlich aus, dass unsere Mitarbeitenden Verantwortung übernehmen wollen, auf irgendeine Weise. Aber Carsten hat natürlich recht. Diese Verantwortung muss nicht bloß zu deinen Vorstellungen passen, wenn du führst, sondern sie muss auch passen zu deinem Gegenüber. Will diese Person denn überhaupt empowered werden oder will sie einfach bloß einen klaren Auftrag, eine klare Ansage von dir haben und dann ihren Job machen und heimgehen? Kann ja durchaus sein, dass das bei bestimmten Menschen oder zumindest in bestimmten Lebensphasen durchaus der Fall ist. Ja, und dass wir an der Stelle nicht einfach doch wieder reflexhaft zur autoritären, zur transaktionalen Führung übergehen. Also ich setze als Vorgesetzte die Ziele und du, lieber Mitarbeiter, du machst einfach und führst aus. Und wenn du die erfüllst, wirst du belohnt. Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung, dass wir da nicht hinkommen, wenn wir positiv führen wollen und wenn wir empowernd führen wollen. Und dieses Wort mag ich sehr, das Carsten gerade benutzt hat, wenn wir Führung als Co-Kreation begreifen, also etwas, was Führende und Geführte gemeinsam schaffen, ja, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, selbst wenn ich alle Mitarbeitenden fair behandeln will, ist vielleicht die eine reifer, selbstständiger, braucht vielleicht weniger Kontrolle und Anleitung als der andere und andersherum. Fair ist also nicht unbedingt immer gleich. Und das höre ich von vielen Führungskräften, dass sie sich damit zumindest innerlich herumschlagen. Da kann natürlich ein Austausch mit anderen ChefInnen helfen oder auch sowas wie Coaching. Ich habe mit Carsten nochmal speziell über Situationen gesprochen, die für Führungskräfte besonders herausfordernd sind, auch wenn sie partizipative, teilhabende und empowernde Führung total verinnerlicht haben. Nämlich Situationen, in denen es wirklich lichterloh brennt, im übertragenen Sinn oder im ganz wörtlichen.
Da ist die Chefärztin in der Chirurgie, die ja buchstäblich auch noch operativ tätig ist. Da ist der Einsatzleiter bei der Polizei, da ist die Einsatzleitung, weiß ich nicht, bei einem Bundeswehrkommando.
Ja.
Die sozusagen vielleicht ganz brav das ganze Jahr über ihre Mitarbeitergespräche führt, partizipativ und so weiter. Und dann ist aber die Rotlichtsituation oder die Blaulichtsituation, die Einsatzsituation, wo ich und wo vielleicht auch die Follower von mir erwarten, dass ich ganz klare Ansage mache. Mhm. Wie geht das zusammen? Oder kann das überhaupt zusammengehen, diese dann wahrscheinlich, du würdest es nennen, sehr transaktionale Form der Führung?
Ja, mit oder einer, Direktive.
Oder Direktiv,
ja.
Genau. Mhm.
Ja. Also sehe ich erstmal jetzt nicht so einen großen Widerspruch drin. Erstmal sind diese Akutsituationen auch in der Kaserne gar nicht so oft. Und auf einem Schiff ist es auch nicht so, dass das jeden Tag droht, unterzugehen. Mhm. Aber nehmen wir uns mal die Situation. Da kann das durchaus sinnvoll sein, dass der Notfallplan aktiviert wird und einer oder eine dann auch sagt, so machen wir es jetzt. Sinnvoll. Aber viel wichtiger ist ja, wie ist jetzt dieser Notfallplan entstanden? Also hat der Kapitän sich da einfach im Hafen hingesetzt und hat gedacht, ja, so machen wir es halt in dem Moment, wenn das passiert. Oder bei einem Schiff, was mehrere hundert Leute hat, haben da die ersten Offiziere oder vielleicht auch die Leute, die unten im Maschinenraum sitzen oder vielleicht sogar auch Gäste Mitspracherechte gehabt und gesagt, ey, aber da vorne an der Biegung, wenn wir da links laufen, könnte das tatsächlich ein Problem werden. Ich bin da schon fünfmal ausgerutscht oder was auch immer. Also der Notfallplan, wenn er aktiviert wird, ja, für diese Krisensituation mag das vernünftig sein, aber er sollte halt insgesamt eher empowerment-orientiert im Hafen entstanden sein. Und das ist die viel längere dann auch Zeitspanne. Und selbst in Krisensituationen so ein Mindestmaß an Partizipation, also wenn ich im Zug umfalle und die Frage dann gestellt wird, ist hier ein Arzt? Also diese Art von Partizipation, dass nicht einfach irgendwer anfängt, ja, jetzt versuche ich den mal zu behandeln, sondern erstmal gefragt, gibt es hier einen Arzt? Finde ich sehr vernünftig. Also selbst in so Situationen kann die Partizipation hilfreich sein.
Oder vielleicht auch durch so ritualisierte Debrief-Situationen, wo dann vielleicht wieder alle auf Augenhöhe sind und sagen, was ist gut gelaufen, was können wir besser machen im Emergency Room oder nach dem Einsatz oder wie auch immer.
Ja. Und mir ist halt wichtig mit dem Buch auch, erstmal unabhängig von der empowerment-orientierten Führung, dass wir halt Macht aus der Schmuddelecke holen, also dass wir es ins Licht bekommen, sonst zieht uns halt die Macht irgendwann in die Schmuddelecke zurück und dass wir halt aktiv und transparent darüber sprechen. Also beispielsweise, was wäre denn jetzt eine günstige Art, mit Macht umzugehen, wenn das Schiff sinkt? Und dass das transparent bearbeitet wird und ich glaube, dann führt das auch zu viel weniger Reaktanz und kann dann auch Macht besser praktiziert werden, wenn man vorher sich auch Gedanken darüber gemacht hat, was denn für so eine Situation günstig wäre.
Du schreibst im Buch ja auch über psychologische Sicherheit, so eines der fancysten Themen in Organisationen in den letzten Jahren. Psychologische Sicherheit als etwas, was so ein Lernklima, einen konstruktiven Umgang mit Fehlern auch begünstigt. Und was ich sehr spannend finde und letzten Endes auch sehr einleuchtend ist, dass Edmondson ja auch zeigt, wenn ich in einer Organisation auf verschiedenen Hierarchieebenen frage, wie schätzt ihr denn die psychologische Sicherheit ein, dann wächst das nach oben. Mhm.
Ja. Naja.
Also sozusagen die Führungskräfte sind, würde ich jetzt übersetzen, nicht nur machtblind, sondern sie sind auch blind für ihre Machtblindheit häufig. Was kann ich tun, außer mir einen Sklaven irgendwie zu holen, der mir irgendwie immer ins Ohr flüstert, um für meine mögliche Blindheit mich zu sensibilisieren.
Der erste Schritt wäre ja mal, sich darüber Gedanken zu machen, was man eigentlich sehen sollte. Also seine Wahrnehmung ein bisschen zu leiten. Was sind potenzielle, auch negative Nebenwirkungen von Macht und Machtexposition? Das geht relativ schnell. In den Experimenten ist das wirklich bei Studierenden, die zusammenkommen, wo der eine oder die eine ein bisschen mehr Macht bekommt, also Belohnungspotenzial bekommt, dass er oder sie Geld zu vergeben hat, ein paar Euro, ein paar Dollar oder Versuchspersonenstunden. Also das ist wirklich wenig Macht, aber das reicht schon, dass gewisse Effekte dann eintreten. Was sind das für Effekte? Empathie geht runter und Mitgefühl. Das heißt, die Leute sind weniger mitfühlend, schneiden auch in objektiven Empathietests nach so einem Experiment dann, wo sie Macht hatten, schlechter ab. Die Menschen handeln impulsiver. Also wenn sie dann rausgehen aus der Experimentalsituation, da steht halt eine Schüssel dort für Kinder, steht drunter und da sind Schokoladensachen drin, dann greifen halt die Mächtigen häufiger rein. Bis hin zu so ein Keksexperiment, dass die Mächtigen, wenn sie dann die Machtposition innehaben, auch mehr krümeln, also sich weniger auch Gedanken darüber machen, wie sie jetzt wirken, sondern sie tun einfach. Also da haben wir relativ viele Ergebnisse, dass es auch bei den Emotionen Konsequenzen hat, dass ich mich selbstbewusster fühle, dass ich mehr positive Stimmungsbilder habe, dass Scham und Schuld, solche Gefühle weniger ausgeprägt sind. Bis hin, dass das dopaminerge System anspringt, dass Menschen halt ja auch so eine Kicksituation bekommen, wenn sie in einer Machtsituation drin sind und deswegen auch ungern Macht wieder abgeben. In der Wahrnehmung ist es eine Stereotypisierung, dass Menschen, die Macht haben, verstärkt andere Menschen Stereotyp wahrnehmen, also verallgemeinern und dass sie so eine homogene Masse wahrnehmen oder auch, ja, dass stärker objektiviert wird. Also, dass man eher die Menschen nach ihrer Nützlichkeit screent und nicht mehr individuell berücksichtigen, dann vorgeht. Im Verhalten gibt es auch noch viele Sachen. Korruptes Verhalten wird erleichtert oder auch, dass man sehr lange spricht, wie ich jetzt gerade als Professor auch tue, Monologe halten.
Auf meine Einladung, auf deine Einladung, mit meiner Zustimmung.
Okay. Ja, so. Und wenn ich das jetzt erstmal weiß, die Gefahr ist da und dass du viel zu viel redest, dass du viel zu früh deine Meinung sagst, dass du Menschen als Masse wahrnimmst, dass du korrupter wirst und irgendwann denkst, hey, mir steht das und jenes einfach selbstverständlich zu, dann ist das schon mal ein erster guter Schritt, wenn ich darüber aufgeklärt werde. Und das finde ich ein bisschen absurd. Selbst in den Psychologie-Studiengängen, in den BWL-Studiengängen auch nicht. Auch nicht, wenn man Psychotherapeut wird, wo man auch in der mächtigen Position ist oder Arzt oder Ärztin wird, haben wir das Thema Macht irgendwie integriert. Also dass Leute mal darauf sensibilisiert werden. Guck mal, das passiert mit dir. Also überall haben wir irgendwie die Nebenwirkungszettel. Aber beim Thema Macht halt gar nicht. Und das finde ich wichtig, Aufklärung. Kritisches Umfeld ist enorm wichtig, dass ich Leute habe, die mir auch ja noch sagen können, nee, die psychologische Sicherheit, die ist bei uns nicht so. Dieter, wenn du raus bist, ist das eine andere Diskussion hier. Ja, also die Leute reden anders untereinander, wenn du den Raum verlassen hast. Also das finde ich gut und wichtig, dass man ein kritisches Umfeld hat. Diese Umwandlung in die Empowerment-orientierte Führung oder ins Thema Empowerment finde ich sehr, sehr wichtig, dass man Macht sozusagen umwandelt in Einfluss. Und dann, glaube ich, ist es wichtig, dass man auch irgendwie akzeptiert, dass Macht überall ist. Also dass das was Allgegenwärtiges ist, dass auch Mitarbeitende Macht haben und gut oder schlecht mit ihrer Macht umgehen können, dass das also nichts ist, was einfach nur wenige Einzelne betrifft, sondern dass wir eigentlich in jeder sozialen Interaktion, auch wir beide gerade, irgendwie das Thema Macht auch mit dabei haben. Und dann ist Transparenz wichtig.
Dann lass uns doch noch ein paar Runden drehen zum Thema Macht auf organisationaler Ebene, beziehungsweise wie sollte eine Organisation Menschen mit Macht aussuchen, befördern, ja, belohnen, bestrafen?
Mhm. Also Machtdiagnostik findet auch überraschenderweise einfach nicht statt. Das wird irgendwie so ein bisschen versteckt hinter Konfliktmanagement ab und zu oder Durchsetzungsstärke. Aber dass man wirklich definiert, was ist für uns ein verantwortungsvoller Umgang mit Macht, Ja, also ihr bekommt da Pakete mit Belohnungs-, Entscheidungs-, auch manchmal Expertise macht, weil wir in dich investiert haben bei der Ausbildung. Ihr bekommt das alles. Wie gehen die Leute damit um und wie sollen sie eigentlich damit umgehen? Also, dass man das erstmal definiert und dann auch operationalisiert, an welchen Verhaltensweisen kann man denn einen guten Umgang mit Macht erkennen. Und das ist so der erste Schritt in eine gute Machtdiagnostik und dann wirklich auf allen Stufen strukturiert vorgehen, das als Kriterium zusätzlich nutzen, strukturierte Auswahlgespräche nutzen. Wir haben gute Effekte, dass dann die prädiktive Validität deutlich besser ist, dass man besser auch den Berufserfolg vorhersagen kann, Machtsituationen simulieren. Also warum sollte man nicht auch die ersten Monate als eine Arbeitsprobe der Macht auch sehen, ob jemand gut mit Macht ja auch zurechtkommt, dass man das auch mal vielleicht in Assessment-Centern simuliert. Wie reagiert jemand in einer Machtsituation, wenn er viele Machtressourcen hat? Und dann auch sich zusätzliche Informationen einholen. Also ich finde das immer schon bedenklich, dass ich immer ständig muss ich irgendwelche Gutachten über Studenten schreiben, ob die denn charakterlich in Ordnung sind für ein Stipendium der Studienstiftung oder der Friedrich-Ebert-Stiftung oder was auch immer. Passiert ja bei der Bundeswehr auch ganz häufig, dass die Vorgesetzten sozusagen das bewerten. Aber wer bewertet mich eigentlich? Also warum bewerten mich denn nicht Studenten auch? Also wenn ein Professor ausgewählt wird, warum werden dann nicht ehemalige Studenten, die bei dem oder bei der Professor in die Bachelorarbeit geschrieben haben, auch mal befragt oder die schreiben mal ein Gutachten darüber. Und das fände ich schon wichtig, dass wir das Thema Macht zu einem Kriterium machen. Und es muss sich halt dann auch lohnen, ich sag mal, im Sinne der Organisation verantwortungsvoll mit Macht umzugehen. Alles bringt nichts, auch bei der empowerment-orientierten Führung, wenn man die trainiert, aber dann langfristig auf der Hinterbühne sind es halt ganz andere Kriterien, die dazu führen, dass ich jetzt irgendwie schneller zum Hauptmann werde oder irgendwie schneller Abteilungsleiterin werde.
Du schlägst eine Machtlandkarte vor. Was bitte ist das und wie geht das bitte und wozu? Wenn du es mal skizzieren kannst.
Ja. Ich bin immer so frustriert mit dem Organigramm. Also da sind so Prozesse abgebildet und so gewisse Informationen stecken da drin. Aber wo dann die echte Macht ist und ob die auch richtig verteilt ist, das sehe ich im Organigramm ganz, ganz selten. Und Machtlandkarten funktionieren so, dass man versucht, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen, die sich in der Organisation gut auskennen oder in einer Kompletterhebung einschätzen lasse, wer hat denn gewisse Machtressourcen? Wer hat Entscheidungsmacht, Positionsmacht? Wer hat viel Expertisemacht? Wer hat weniger Expertisemacht? Wer hat viel Belohnungsmacht, Bestrafungsmacht? Dass ich das sichtbar mache, je mehr Macht, desto größer auch der Flecken, dass ich dann auch anschaue, wer ist mit wem eigentlich, welche Machtzentren gibt es, wer ist mit wem verbunden in der Organisation, wo stehen vielleicht auch Machtzentren einen gegenüber und behindern dann vielleicht auch das Fortschreiten in der Organisation. Und dass man dann den Ist- und den Soll-Zustand miteinander in Verbindung bringt. Also so ist die Macht momentan verteilt und die neigt in hierarchischen Organisationen häufig zur Verklumpung. Also dass man lange halt da ist und dann irgendwann sich sehr viel Macht auch angehäuft hat, sehr viele auch Entscheidungsbefugnisse. Und dann stellt man das mal gegenüber. Also ist das denn tatsächlich gut so? Ja, und ich glaube beim FC Bayern, jetzt mal als Beispiel, du kommst ja aus dem Süden, wenn man da mal so eine Machtlandkarte malen würde, dann
Hoeneß.
Wäre halt Hoeneß nicht ein einfaches Aufsichtsratsmitglied wie Edmund Stoiber, sondern das wäre schon ein riesen Flatschen. Und dann kann man sich schon mal fragen, ist das gut so? Also macht das Sinn? Oder brauchen wir vielleicht auch eine Ermächtigung an anderen Stellen, im Sinne der Menschen, aber vor allem auch im Sinne des Erfolges dieser Organisation, der Agilität, der Innovation oder was auch immer. Und das ist bei Machtlandkarten auch wichtig, wenn ich den Sollzustand dann bestimme. Was soll es denn bewirken? Also was geht es denn dann konkret?
Hoeneß, guter Punkt, um nochmal zu einem Plädoyer überzuleiten. Ein Plädoyer für den Machtverzicht.
Ja.
Heißt was und geht wie in einer Organisation oder könnte wie gehen?
Wir sind ja gerade in Zeiten der Machttransformation und wir machen es wie immer, dass die Leute, die wahrscheinlich Macht bekommen, dass die Leute, die gerade mächtig sind, in der Öffentlichkeit und an vielen, vielen Stellen sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und einfach belohnt werden. Der Machtverzicht, dass Leute auch verzichten auf Ämter, dass Leute verzichten auf Macht, das wird nie wirklich entlohnt bei uns. Und es gibt beispielsweise noch im 19. Jahrhundert das sogenannte Potlachfest bei den Native Americans in Nordamerika, bei vielen oder einigen Stämmen. Die haben Folgendes gemacht, da hat halt ein Häuptling mindestens einmal während der Amtszeit als Häuptling, als Chef, so ein Fest gefeiert, wo Folgendes passiert ist, man hat halt Reichtum und Macht, Ressourcen gegen Status getauscht und hat sozusagen auch Teile des Vermögens, was sich dann in der Amtszeit irgendwie angesammelt hat, hat man dann, ja, verteilt. Und dann wurde das ausgetauscht und man hat was dafür zurückbekommen und das war Status. Also man wurde geehrt und hat dann Status dafür bekommen und das findet halt bei uns nicht statt. Also es ist in den Organisationen kaum möglich, dass ich Macht abgebe und dafür irgendwie Status gewinne, sondern ich falle eher die Hühnerleiter runter. Teilweise ist es sogar gesetzlich im öffentlichen Dienst dann gar nicht möglich, dass ich dann wieder zurücktrete, ohne dann auch Gehaltsverzichte und was auch immer zu bekommen. Teilweise ist es im öffentlichen Dienst auch gar nicht möglich, anders an Gehalt heranzukommen, an ein höheres Gehalt, als ich muss jetzt irgendwie befördert werden.
Macht akkumulieren.
Und muss Macht akkumulieren. Ah, okay, wenn ich jetzt 30 Leute führe, dann gibt es nochmal die Chance, um irgendwie eine A-Gruppierung zu überspringen oder was auch immer. Ne? Und dieser Machtverzicht, die Kultur des Machtverzichtes, finde ich sehr, sehr wichtig. Und es gibt immer mal so ein paar Beispiele, auch historische Beispiele, wo das Leute gemacht haben und probiert haben. Aber so richtig hat sich das bei uns, vor allem in der westlichen Welt, nicht durchgesetzt. Das Potlachfest wurde, weil es als unzivilisatorisch galt, verboten, abgeschafft. Ja, und ich glaube, damit leben wir nicht gut, wenn wir nicht irgendwie das auch lohnenswert machen und wertschätzen in der Kultur von Organisationen, dass Menschen für eine Zeit dann auch verzichten können, weil es muss ja auch nicht für immer sein. Und gerade die verteilte Führung in kleinen sozialen Entitäten hat sehr positive Effekte. Und es gibt vielleicht Lebensphasen, ich hatte jetzt beispielsweise lange eine Vizepräsidentschaft hier inne, habe mich dann nicht mehr aufgestellt für die nächste Amtszeit. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und dass wir das häufiger haben, dass Leute verzichten können und dürfen und dann vielleicht aber auch 5 Jahre später wieder mit neuen Erfahrungen, die sie gesammelt haben, auch wieder antreten können, das finde ich wichtig. Wir brauchen jetzt nicht einen ständigen Wahlkampf, sowas nicht. Also Führung sollte dann auch stabil sein, das ist ein wichtiger Faktor. Auch bei den positiven wie negativen Effekten, dass Macht stabil ist oder stabil sein darf auch mal für eine Zeit, aber halt nicht für ewig.
3 letzte kurze Fragen. Die Antworten dürfen so lang sein, wie du magst. Dein wichtigster Erfolg?
Ah, schwierig. Dass ich eine glückliche Familie habe, die gesundheitlich sich gut entwickelt hat.
Deine größte Stärke?
Vielleicht wirklich noch Empathie für andere, nicht unbedingt immer Empathie für mich selbst. Ich kann viel besser andere manchmal fühlen als mich selbst.
Du möchtest in Erinnerung bleiben für?
Das ist eine super Frage. Ich stelle mir oft die Frage, wer will ich gewesen sein? Und da komme ich beispielsweise schon häufiger auch auf das Thema empowerment-orientierte Führung. Ich möchte gewesen sein, ein Mensch, der andere hat wachsen lassen und geholfen hat, dass andere gewachsen sind. Wo auch immer, sei es jetzt in der Familie oder im Beruf, Menschen so wachsen zu lassen, dass sie gut im Leben auch zurechtkommen, finde ich wichtig.
Ja, was hast du hier mitgenommen für deinen Blick auf Macht, für deinen Umgang mit Macht, mit Einfluss? Schreib mir gern hier oder auf Social Media, da findest du noch weitere Impulse zu dieser Episode. Danke dir, lieber Carsten Schermuly, für das Kennenlernen und das Gespräch. Es hat mich riesig gefreut, dass wir uns endlich mal getroffen haben. Vielen Dank dir, liebe Hardy und liebes Ikone-Team für Redaktion, Produktion, Soundperfektion und so weiter.
Und vielen Dank dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, fürs Dabeisein. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du eine gute Idee mitgenommen hast, lass mir doch ein paar Sternchen da für positiv führen auf deiner Podcast-Plattform, auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Ich freue mich sehr darüber. Jede gute Bewertung unterstützt mich und meine Arbeit. Und das war's dann mal wieder mit positiv führen. Gehe sorgsam und bewusst mit deiner Macht um. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Bye-bye.